Wer in Deutschland eine ausgewogene, konservative, aber vor allem verständliche Stimme sucht, der hätte normalerweise bei Wolfgang Bosbach immer angerufen, dem CDU-Innenexperten. Jetzt hat Bosbach Konkurrenz bekommen, und zwar aus dem eigenen Hause. Caroline Bosbach, die Tochter von. Sie wollen im Wahlkreis ihres Papas, Rheinisch-Bergischer Kreis, als Direktkandidatin in den Bundestag. Warum? Darüber haben sie gerade ein Buch geschrieben. Zeit für Mut heißt es. Wie mutig sind Sie?
Ich würde mal sagen, als konservative Stimme im Jahr 2024 so deutlich und klar positioniert aufzutreten, wie ich das tue, das erfordert tatsächlich eine ganze Menge Mut und an der einen oder anderen Stelle leider auch ein dickes Fell. Und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist ein Plädoyer für Mut, ja, für die Menschen zu sagen, was sie denken und dass wir endlich aufhören, Probleme zu tabuisieren.
Sie haben selbst Betriebswirtschaft studiert, für einen Lebensmitteldiscounter gearbeitet. Für welchen eigentlich, darf man das sagen?
Für Aldi Süd, bin inzwischen in der Energiewirtschaft, also auch schon aus dem Bereich, aus der Branche lange raus.
Ja, aber Sie schreiben im Buch, dass Sie eigentlich auf Politik ziemlich lange Zeit keine Lust hatten. War der Papa so ein schreckliches Vorbild oder woran liegt das?
Mein Papa ist nicht nur mein persönliches politisches Vorbild, sondern natürlich mein Vater, auf den ich sehr stolz bin. Es ist natürlich für ein Politikerkind knüppelhart. Also diese Jahre, die wir erlebt haben, teilweise auch zwischen zwei Welten hin und her gerissen, die Bonner Jahre, dann später, als die Bundesregierung von Bonn nach Berlin gezogen ist, hat natürlich was mit uns als Familie gemacht. Und wir haben als Kinder auch die Schattenseiten dieses Berufs und dieses Mandats aus nächster Nähe mitbekommen, ja.
Aber das, irgendwas hat Sie dann umgestimmt, doch Lust an der Politik zu finden. Was war das? Was war der Auslöser?
Wir waren tatsächlich auch zu Hause, meine Mama und meine beiden Schwestern und ich, relativ unpolitisch, so lange, bis mich die Realität eingeholt hat. Also ich sage gerne so, zweiter Bildungsweg, Realität in Bezugnahme auf die Politik. Ich habe in Berlin lange gelebt. Das heißt, als die Regierung dann umgezogen ist von Bonn nach Berlin, bin ich als Einzige von uns drei Mädchen Papa hinterher. Um es abzukürzen, ich habe unter anderem auch in Tempelhof gearbeitet. An der damals
ehemaligen Flughafen?
Genau, ehemaliger Flughafen, größte Flüchtlingsaufnahmestation. Waren 5000 junge Männer.
2015 war das.
Richtig, von 2015 bis 2017 habe ich neben meinem Studium dort gearbeitet. Und das, was ich da erlebt habe, das konnte eigentlich kalt lassen. Ich glaube, dass 2015 noch dem unpolitischsten Menschen angefangen hat, eine Haltung abzuringen. Das, was wir da erlebt haben, hat nicht immer mit dem übereingestimmt, was wir dann abends in der Tagesschau gesehen haben. Was uns die Presse gezeigt hat, waren andere Bilder als das, was wir vor Ort erlebt haben. Nicht immer und ausschließlich, aber diese schöne, warme Willkommenskultur und Liebe und Frieden und wir haben keine Probleme, hat nichts mit der Realität zu tun gehabt.
Das heißt, das, was abgebildet wurde, waren Kinder und Frauen?
Genau,
und
ja.
Was haben Sie erlebt?
Ich habe weniger Kinder und Frauen, sondern dafür 5000 junge, bindungslose, zum Teil auch gewaltbereite junge Männer gesehen, die uns auch haben spüren lassen, dass da große Unterschiede sind, was Kultur angeht, was den Umgang miteinander angeht, die meinen männlichen Kollegen vor die Füße gespuckt haben, wenn sie den Boden gereinigt haben, etc. Und das sind Dinge, wo ich mir gewünscht hätte, wenn wir da von Anfang an so offen drüber gesprochen hätten, also auch über die Schattenseiten der Migration, dann wäre uns auch einiges erspart geblieben.
Im Buch schreiben Sie von Humanismus, Humanität auf der einen Seite, aber auch Ordnung. Das muss kein Gegensatz sein. Sie haben nach wie vor nichts gegen Flüchtlinge und dagegen ihnen zu helfen, oder?
Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, ich hatte nie etwas gegen Flüchtlinge. Humanität und Ordnung sind für mich nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren und das sehen wir seit 2015. Ich meine damit, Humanität auf der einen Seite selbstverständlich, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder soll Hilfe bekommen, der Hilfe benötigt. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass unsere Aufnahmekapazitäten begrenzt sind. Ja, sie sind nicht unendlich, auch wenn uns das der ein oder andere Politiker in Berlin versucht klarzumachen. Es ist aber, im Gegenteil ist der Fall, die Kommunen sind völlig überfordert. Und mit Ordnung meine ich, dass die Frage erlaubt sein muss, warum wir uns nicht an geltendes Recht halten. Ja? Stichwort Dublin II, nachdem der Asylantrag eben dargestellt werden muss, wo man zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat. Das ist in 99,9% der Fälle eben nicht Deutschland, es sei denn, du kommst mit dem Flugzeug. Mhm. sind ja nur von sicheren, verfolgungsfreien, stabilen Demokratien umgeben, jetzt also Deutschland. Mhm. Und ich kann das menschlich verstehen. Natürlich möchte jeder dahin, wo Sozialleistungen, Transferleistungen gezahlt werden, wo einem ein gutes Leben versprochen wird. Wer würde das nicht verstehen können? Wir müssen uns nur jetzt, im Jahr 2024, 10 Jahre nach der Merkel-Entscheidung, auch mal eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir hier dringend einen Cut in diese Entwicklung brauchen.
Sie schreiben, dass es Sie gar nicht so sehr wundert, dass insbesondere auch Jugendliche sehr viel mehr, gerade im Osten bei den letzten Wahlen, zu AfD zum Beispiel gesprungen sind. Ist das ein Rechtsruck, Rechtsradikalität, die dort durchgängig zu beobachten ist?
Also ich breche zunehmend gerne eine Lanze für die Jugend, die ja heute für alles herhalten muss und die alles schuld ist. Angefangen mit der vermeintlichen Generation Greta, nachdem für die meisten Kinder und Jugendlichen Klimawandel auf Platz 1 steht. Ich kann Ihnen sagen, das hat sich geändert mit den Jahren. Genauso wie die Behauptung, dass die Jugend an sich per se faul ist. Nur noch das Stichwort 4-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Aber an dem Wort störe ich mich ja auch schon. Man tut immer so, als wäre Arbeit kein Leben, was ja beileibe nicht der Fall ist. Ja, und jetzt nach den Landtagswahlen im Osten war wieder die böse Jugend schuld, die rechts gewählt hat. Ich würde mir wünschen, dass wir mal darüber sprechen, ob es nicht auch die grottenschlechte Politik der Ampelregierung schuld sein kann, dass in den letzten 2 Jahren eine so große Unzufriedenheit zu tragen gekommen ist. Versetzen wir uns da mal ganz kurz rein. Mir ist das sehr wichtig, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Ja, und wir können die nicht irgendwo liegen lassen oder als abtrünnig darstellen und sagen, naja gut, das sind alles verwirrte junge Menschen, die keine Ahnung haben. Ich würde diese Sorgen sehr, sehr ernst nehmen. Bei Corona waren die, zu Zeiten Corona waren sie weggesperrt, konnten nicht raus, konnten nicht auf die Straße. Jetzt können sie wieder raus und was erleben sie da? Ja, sie werden von Plätzen vertrieben, wo sie sich früher gerne aufgehalten haben, wo sie ihre Freizeit verbracht haben, wo sie sich ausgetauscht haben, geht jetzt nicht mehr. Sie benutzen öffentliche Verkehrsmittel, ja, egal ob tagsüber, nachts oder abends und haben da einschlägige Erlebnisse und ich wundere mich über diejenigen, die sich wundern und kann nur raten, an diese jungen Menschen ranzugehen. Ja, denn es lohnt sich. Also der Kampf um die Jugend lohnt sich.
Ich höre aber gerade bei Jüngeren aus der jüngeren Generation, dass die mit der Schuldenbremse ein Riesenproblem haben. Nach dem Motto, bei euch wurden noch, also bei der älteren Generation wurden noch Schulden gemacht, um zu investieren in die Zukunft. Das wurde jetzt einige Zeit nicht gemacht, mindestens 10, 15 Jahre nicht. Mhm. Und jetzt, wo es dringend notwendig ist, wo unsere Zukunft, sagt die Jugend, am Ball ist, wird gespart, auf Teufel komm raus.
Naja, also zunächst glaube ich, dass dieses völlig instabile, umlagenfinanzierte Rentensystem für die Jugend ein deutlich größeres Problem ist. Zum Thema Schuldenbremse. Der Staat hat kein Einnahmeproblem, er hat ein Ausgabeproblem. Die Schuldenbremse ist deswegen so wichtig, weil sie eine Regierung zwingt zu priorisieren. Zu überlegen, was ist wirklich wichtig, was ist notwendig und nicht das Geld mit vollen Händen zum Fenster auszugeben, so wie es nämlich gerade passiert. Also diese Prioritäten, für die ich plädiere und die wir dringend brauchen, das ist allerdings, wo wir dran müssen, ja, zu definieren, was sichert die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und was nun mal nicht. Meine große Sorge ist, wenn wir an die Schuldenbremse drangehen, wenn wir die aufweichen, dann ist alles offen. Ja? Dann wirst du erleben, wir haben keinen Stopp mehr und deswegen ist es für mich eigentlich eine Prämisse und eine Frage der Generation Gerechtigkeit, sie einzuhalten. Denn eins ist auch klar, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.
Ein anderes Stichwort für die Zukunft ist Wirtschaft. Sie beschreiben einen großen Berg von Bürokratie, der die Wirtschaft abdreht und gleichzeitig auch falsche Richtungen, die momentan die Ampel dort einschlägt. Ja. Was ist da Ihnen am wichtigsten?
Bürokratie ist Hauptproblem Nummer 1. Ich weiß sowieso schon so, dass die konjunkturellen Aussichten für unsere Wirtschaft verheerend sind. Das ist ein Fakt. Bürokratie kostet deutsche Unternehmen mehr als Forschung und Entwicklung und frisst die Hälfte des Gewinns. Das heißt, sie ärgert nicht nur uns Bürger, ne, sondern wenn man sich mal den Vergleich anguckt. Wir hatten vor 10 Jahren hatten wir rund 44.000 Einzelnormen in Deutschland. Heute haben wir 52.000. Wo soll das enden? Ja, davon 12.000 Berichtspflichten für die Wirtschaft. Es ist teuer, es ist unnötig, es sind Fesseln an den Händen und an den Füßen unserer Unternehmer. Das sind aber diejenigen, die dafür sorgen, dass hier an Sozialleistungen alles und an Wohltaten verteilt werden kann, was sich unsere grandiose Ampel ausgedacht hat.
Wer mutig sein will, der braucht natürlich auch Gegner. Bei Ihnen sind es offensichtlich mindestens Herr Habeck und insgesamt auch die Grünen. Sie beschreiben, dass wir Deutschen seit 2021 zu Versuchskaninchen geworden sind. Ja. Was bedeutet das?
Ja, das müssen Sie Herrn Habeck fragen. Also Stichwort politischer Gegner. Der Untertitel meines Buchs lautet ja, warum wir Deutschland nicht links liegen lassen dürfen. Da ist ja schon ein kleines Wortspiel drin. Herr Habeck ist ja derjenige, der frank und frei zugegeben hat, dass beispielsweise das GEG ein Experiment für ein Versuch, genau das Gebäudeenergiegesetz, um zu schauen, wie weit er mit den Menschen gehen kann. Ja, aber Politiker sollen doch Dienstleister sein für uns Menschen, für den Bürger. Dafür sind sie gewählt. Das ist ihre Aufgabe. Ja, also was ist denn das für eine Haltung, zu sagen, ich experimentiere jetzt mit meinem eigenen Volk, mit dem Souverän. Dass der irgendwann die Grünen abwählt und abstraft, so wie es gerade der Fall ist, wundert doch hoffentlich keinen, außer Herrn Habeck selber.
Nun hoffen Sie ja darauf, im nächsten Jahr an der Ablösung dieser Ampel beteiligt zu sein. Ja. Wenn Sie morgen Bundeskanzlerin wären, was würden Sie als erstes tun? Was wäre die erste Amtshandlung?
Ui, schöne Frage. Punkt Nummer eins, da die gerade angesprochene Bürokratie abschaffen, weg damit. Genauso wie das Bürgergeld. Die völlig falschen Anreize setzen, nämlich gar keine. Was wir gerade vermitteln ist, wer nichts tut, ja, wer nichts tut, bekommt Geld. Und derjenige, der fleißig ist, zahlt drauf und das schürt enormen Frust.
Erzählen Sie noch mal ein bisschen über sich selbst. Es gibt ein paar Stichworte aus Ihrer Biografie. Eins fand ich besonders spannend, nämlich Let's Dance. Vor zwei Jahren sind Sie, glaube ich, bis zur Mitte der Staffel gekommen.
Ey, hör mal, ja.
Das war auch eine Frage des Muts, oder?
Mach mal jeden Freitag etwas vor knapp 5 Millionen Zuschauern, was du nicht kannst. Ja, da musste man mutig für sein. Und ganz richtig, ich bin bis zur Hälfte der Shows gekommen, was mich selber gewundert hat. Meine Mama hat damals vor der ersten Sendung gesagt, Caro, sei nicht traurig, wenn du als Erste gehen musst. Du bist die mit Abstand Unbekannteste und kannst dich einfach nicht bewegen. Und dafür bin ich schon froh, dass ich zumindest das Bergfest erreicht habe. Ja, aber seitdem ist mir auch nichts mehr unangenehm. Wenn ich jetzt in Talkshows gehe, dann sage ich immer, Caro, du musst nicht aufgeregt sein. Du musst einfach nur das tun, was du kannst. Und das ist reden.
Tanzen Sie seitdem mehr?
Leider nicht, leider nicht. Ich war verwöhnt. Ich hatte einen hervorragenden Tanzpartner, der mir ganz viel beigebracht hat. Und das ist aber mit dem Leben, was ich derzeit führe, auch nicht kompatibel. Ein Tanzen ist wirklich hochklassig.
Sie haben im Moment sitzen im Wahlkampf, müssen gleichzeitig ja noch arbeiten. Sie sind ja nicht arbeitslos. Was sind Hobbys trotzdem? Haben Sie Zeit dafür?
Ich schreibe leidenschaftlich gerne, wie man gesehen hat. Das mache ich gerne abends und nachts an anderen, hat wenig andere Gelegenheiten. Und ich habe eine große Leidenschaft für Rock und Heavy Metal. Das glaubt keiner. Damals angefangen mit Blockflöte, später war es Klavier. Heute ist es
Heavy Metal auf der Blockflöte?
Heute ist es seit vielen Jahren stabil, die härtere Gangart, ja.
Lieblingsband?
Oh, ich habe so viele. Tatsächlich, ich habe jetzt nicht die eine. Hm.
Sie sind großer Karneval-Fan.
Ja, das war Rheinländerin.
Das schrägste Karnevalskostüm, was Sie je hatten.
Oh, also ich glaube, jetzt für den Rest von Deutschland ist wahrscheinlich hier das zweite Karnevalskostüm, was wir haben, schräg, denn wir leben Tradition, das ist uns wichtig. Wo ich mal sehr viel Zeit und Energie reingesteckt habe, zusammen mit meiner Oma, mit dem Verein den Juxtrüffelchen, die heißen wirklich so, ist ganz süß. War ein Engelchen-Teufelchen-Kostüm, das heißt von der Perücke bis zum Fuß war dieses Kleid komplett gespalten in die Hälfte Engelchen, die Hälfte Teufelchen. Hier oben so ein halber Heiligenschein und hier noch so ein Hörnchen. Das war ganz süß.
Was macht Sie richtig wütend?
Boah. Respektlosigkeit. Damit meine ich vor allem, dass zunehmend, wir beobachten auch in der Gesellschaft, dass man es nicht mehr aushält, wenn jemand eine andere Meinung hat. Wenn man direkt diskreditiert wird und in Ecken geschoben wird, in die man nicht reingehört. Und glauben Sie mir, das ist mir so oft passiert in den letzten Jahren. Das ist schon was mich manchmal sauer machen kann, ja.
Sie empfehlen auch in Ihrem Buch als Rezept für bessere Politik und auch einen besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass man Meinungen aushalten muss. Wie genau ist das gemeint? Es gibt ja Meinungen, die einem wirklich so verquer gehen, dass es nur schwer ist, sie auszuhalten.
Kann ich jetzt nicht teilen, die Einschätzung. Also es gibt ja, wir haben Gesetze und wir wissen ganz genau, welche Äußerungen in eine Strafbarkeitsgrenze fallen. Und ich finde, alles, was im gedeckt wird vom demokratischen Meinungskorridor, sollten wir aushalten, ja selbstverständlich.
Gehört dazu Deutschland den deutschen Ausländer raus, der berühmte Chor, der auf Sylt gesungen wurde?
Ja, das würde sich jetzt nach meiner Definition außerhalb dieses Korridors befinden, ja. Das ist einfach nur geschmacklos und billig.
Sie sprechen vom Common Sense. Ich würde es mit gesundem Menschenverstand übersetzen. Der fehlt mir auch manchmal. Wo fehlt er Ihnen am meisten?
Vor allem in der eben schon kurz angesprochenen Wirtschafts- und Migrationspolitik. Das ist mir deswegen so wichtig, weil wir aus allen Umfragen wissen, dass das die beiden Themen sind, die auf Platz 1 der wahlentscheidenden Themen in der Bevölkerung sind. Und wenn wir nicht endlich anfangen, auf die Menschen zu hören, ja, sondern stattdessen uns weiter mit Exotenthemen befassen und uns eher damit beschäftigen, dass wir Transferleistungsempfänger ausbauen, statt die Zahl der Beschäftigten, dann wird das irgendwann einen Knall geben. Ist leider so.
Ja. Sie beschreiben im Buch, dass Sie von Ihren Eltern, dass Sie Ihren Eltern dankbar sind für Demut, Fleiß, Wurzeln und Flügel. Das klingt sehr poetisch. Was steckt dahinter? Auch Demut und Fleiß.
Er mag poetisch klingen, kam aber von Herzen und kommt von Herzen. Also wir sind so erzogen worden, dass ja, der berühmte Wohlstand noch vom Anpacken kommt. Und sowohl meine beiden Schwestern als auch ich, wir sind komplett unterschiedlich. Unsere mittlere ist Stewardess, unsere jüngste hat ein Café und zwei kleine Kinder. Was uns eint, ist, dass wir alle machen. Also wir drei sind Macherinnen und haben auch einen Anspruch daran, mit den Menschen ordentlich umzugehen und vor allem auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben, jeder auf ihre Art. Und das macht mich dankbar und stolz, dass wir das von unseren Eltern mitbekommen haben.
Dennoch haben Sie ja als Vater eigentlich einen alten weißen Mann.
Lassen Sie ihn das nicht
hören. Relativ älteren weißen Mann. Sie sind durchaus auch bewusst für Frauenpolitik im Ring. Auch im Buch sprechen Sie das an. Worüber streiten Sie mit Ihrem Vater, wenn es Streit gibt?
Ja, das sind Kleinigkeiten. Es gibt jetzt wenig große Punkte, wo ich sage, da kracht es mal so richtig. Und wenn das mal passiert, dann lassen wir das in der Regel auch am Küchentisch. Also da schaffen wir dann ganz gut, einmal durchzudiskutieren und dann auch liegen zu lassen.
Aber fehlt da nicht auch so ein bisschen die Rebellion? Waren Sie nicht rebellisch als Pubertierende? Einfach Vater konservativ, ich versuch's mal mit links, weil es immer auf die Nerven geht.
Ich war total rebellisch, ja. Ich war in verschiedenen Subkulturen unterwegs, tatsächlich aber nie politisch links. Hab mich mal so, wie man das halt macht als Teenie, mal in einer kurzen Punkphase ausgetobt, dann war ich mal Grufti. Also das gab schon, ja. Ganz im Gegensatz zu meinen beiden jüngeren Schwestern, denen ich den Weg geebnet habe, aber die wollten nie so richtig, die waren immer ganz brav.
Sie schreiben von dem Stichwort, das Friedrich Merz mal in die Debatte gebracht hat vor vielen Jahren, die Leitkultur. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie für diesen Begriff gerne ein Revival sehen. Inwiefern?
Das möchte ja nicht nur ich als Caroline Bosbach, sondern zum Glück die gesamte CDU. Wir haben uns da ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Ich bin total dankbar, dass dieser Begriff der Leitkultur da drin auftaucht. Und ich wünsche mir auch von Herzen, dass das länger hält als bis zu den nächsten Koalitionsverhandlungen. Nämlich das, was mir ein bisschen Sorge macht. Ich finde, gesunder Patriotismus ist was sehr Schönes und was sehr Wichtiges. Hat überhaupt nichts zu tun mit Nationalismus, weil verschiedene Paar Schuhe. Der Nationalist erhebt sich über andere Völker und der Patriot liebt sein Land. Und ich finde, dass uns das als Deutscher an der einen oder anderen Stelle auch mal gut zu Gesicht stehen würde, das zu sagen. Denn wir haben eine so hohe Solidarität hier in diesem Land und wir haben fantastische und kreative Unternehmen, die diesen ganzen Sozialstaat hier irgendwie am Laufen halten. Und da kann man auch mal stolz drauf sein.
Und es grenzt nicht aus? Wo ist die Grenze zum Ausgrenzen, wenn man sagt, erstmal die Deutschen?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also, dass wenn du in dem Moment, wo du hingehst und dich über andere Völker erhebst und bewusst ausgrenzt und dich über andere stellst, das ist für mich persönlich die rote Linie, die keiner überschreiten sollte.
Die großen Streitpunkte im Moment sind im Vermittlungsausschuss das Sicherheitspaket, Datenschutz statt Sicherheit oder Datenschutz der Sicherheit einschränkt, auch das Asyl und Messerverbote und Ähnliches. Ja. Sind Sie jetzt eher dafür, dass Ihre Partei durchzieht und klare Kante dort zeigt? Oder gibt es auch Möglichkeiten des Entgegenkommens?
Also ich bin erstmal immer für Durchziehen und klare Kante. Dann lassen Sie mich zwei Sätze zu diesem sogenannten Sicherheitspaket sagen, weil ich finde es sehr wichtig und es ist noch nicht überall angekommen. Also dieses Sicherheitspaket ist kein Paket, das ist für mich eher so ein Häufchen Luftpolsterfolie. Es ist verglichen mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf von Nancy Faeser radikal entschärft worden. Das heißt, ganz wesentliche Punkte, wie zum Beispiel die biometrische Gesichtserkennung, ist rausgeflogen. Dafür wird reingeschrieben, Messerverbot jetzt im Nah- und Fernverkehr und auf Großveranstaltungen, ohne den Hinweis, dass das ja schon längst verboten ist. Paragraph 42 Waffengesetz. Und das ist für mich ein ganz konkretes Beispiel für Sand in die Augen der Bürger zu streuen. Das heißt, den Anschein zu erwecken, wir sind aktiv und wir machen was und wir packen es jetzt an. Dabei ist das schon längst verboten. Das finde ich, sowas geht einfach nicht.
Wie stehen Sie zu der Grundsatzfrage, ob man mit dem BSW, mit Vatarak Wagenknecht im Osten zusammenarbeiten sollte?
Also für mich als Wirtschaftsvertreterin kann das aus vielen Gründen nicht in Frage kommen. Also ich möchte weder, dass hier Unternehmen verstaatlicht werden, noch dass unser russischer Freund als Friedensfürst dargestellt wird. Das sind Sachen, die für mich als Christdemokratin, als überzeugte Christdemokratin überhaupt nicht funktionieren.
Frau Bosbach, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.